Hund im Netz.
Wir sprechen über Online-Marketing für Hundeunternehmen und wir sind Birgit Imhof
und Sarah Menges.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hund im Netz, Marketing für Hundeunternehmen. Und heute habe ich mal wieder eine Folge, bei der ich alleine bin, also zumindest was Sarah angeht. Dafür habe ich einen Gast eingeladen, nämlich Tina Gärtner vom Hundeunternehmerclub. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Tina und ich haben uns heute ein wirklich schwieriges und spannendes Thema ausgesucht. Wir werden uns nämlich heute darüber austauschen, wie es ist, wenn man als Selbstständiger sichtbar sein muss, möchte fürs eigene Marketing und das auch in Zeiten, wo es einem vielleicht mal nicht so gut geht. Hallo Tina, schön, dass du da bist.
Hallihallo und vielen Dank, dass ich da sein darf.
Magst du dich vielleicht für unsere Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen?
Gerne, gerne. Also mein Name ist Tina Gärtner. Ich bin heute 46 Jahre alt und seit, wie lange eigentlich jetzt, so 12 Jahren selbstständig in der Hundebranche und zwar mit dem Thema Unternehmensberatung für das Hundebusiness. Da war ich die Erste, die das gemacht hat in Deutschland. Ich habe damals eine Hundetrainerausbildung gemacht, weil ich mit meiner Hündin nicht klarkam. Hatte gar nicht unbedingt das Ziel, Hundetrainer zu werden, war aber offen dafür. Ich dachte so, ja, vielleicht packt es mich ja, vielleicht finde ich es ja super. Ich war in meinem Konzern, wo ich war, in einem großen DAX-Konzern, verantwortungsvolle Aufgaben, pipapo, alles super, von außen. nicht ganz happy. Mir war klar, da werde ich jetzt nicht alt. Ich hatte aber keinen Plan B. Habe einfach die Arbeitszeit ein bisschen runtergeschraubt, mir einen Hund geholt und kam mit dem nicht klar. Und anstatt den wieder abzugeben, das hatte ich nämlich auch kurz überlegt, ging dann aber nicht mehr. Herz war schon verschenkt, habe ich dann eine Ausbildung zum Hundetrainer gemacht, um mit diesem Hund klarzukommen. Aber ja, auch mit dem Hintergedanken, vielleicht werde ich auch Hundetrainer. Ich war nicht ganz sicher. Die Ausbildung ging 3 Jahre und ich dachte so, ja, also ich war immer noch nicht ganz entschieden, aber fast alle anderen, die das gemacht haben, die wollten natürlich sich als Hundetrainer selbstständig machen. Und ja, je näher es dann zu dem Punkt kam, dass die dann auch aus kynologischer Sicht bereit gewesen wären, draußen Menschen mit ihren Hunden zu begleiten, kamen natürlich die ganzen anderen Fragen. Oh Mann, verdammt, wie erfahren die Leute denn jetzt von mir und was für Preise nehme ich? Und in meiner Stadt gibt's ja schon so viele Hundetrainer. Warum sollten die denn jetzt alle zu mir kommen? Und irgendwie arbeitet da mein Gehirn los, weil ich habe zu der Zeit schon ganz viel Marketing im Konzern gemacht. Ich habe die Abteilung Hochschulmarketing geleitet, Projekte geleitet und hatte ganz viel Antworten. Und dann habe ich begonnen, denen das zu erzählen und zack, bumm, so ist irgendwie ein neues Geschäftsfeld entstanden, was es damals noch nicht gab, nämlich Unternehmensberatung fürs Hundebusiness. Ja, und das mache ich jetzt eben seit 2012.
Ja, mega krasse Biografie auch. Also ich stelle mir vor, dass das eine komplett andere Realität ist. Ich meine, in so einem Konzern, da herrscht ja doch schon ein ordentlicher Druck, oder?
Ja, das war auch so. Deshalb das Thema, wozu wir uns hier treffen, ist ja perfekt für mich, in Anführungszeichen, weil ich ganz viel Erfahrung habe. Und die meisten dieser Erfahrungen wünsche ich keinem anderen Menschen. Ich weiß aber, dass es ganz, ganz vielen so geht. Und im Konzern fing das natürlich schon an, genau, es gab ganz viel Druck. Den habe ich aber auch selber gemacht. Ich will gar nicht den Konzern beschuldigen. Ich dachte damals, es seien die Konzernstrukturen, die mich in den Burnout geführt haben. Das war nämlich so, ich bin 2010, 11 mit einem Burnout aus dem Konzern dann schrittweise ausgeschieden. Nicht, weil es eine Entscheidung gewesen wäre, sondern weil ich so krank war, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Schwerste Depressionen hatte ich. Und da merke ich jetzt noch, dass es mich immer noch bewegt. Das ist unglaublich, weil die Erinnerungen daran, wie schlimm das war, die geht auch nicht weg. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, dass die nicht weggeht, weil es natürlich, und das geht ja leider vielen so, dass man erst ganz unten sein muss bei dem Thema, ein krasses Warnsignal, heute sagt man Red Flag, ist für alles, was man danach macht. Und trotzdem habe ich einen langen, langen Weg in der Selbstständigkeit auch gehen müssen, um mit dem Thema Erschöpfung, mit diesem Stress umgehen, mit der Belastung umgehen, einen Weg gefunden zu haben. Das habe ich jetzt. Es muss nicht so lange dauern, übrigens an jeden. Ne? Also baut euch keinen Glaubenssatz auf mit, oh, das dauert 10 Jahre. Dauert es nicht zwingend. Bei mir hat es sehr lange gedauert. Warum auch immer. Das habe ich jetzt inzwischen gefunden. Aber der Konzern oder mein Gestricktsein in Kombi mit diesen Ansprüchen des Konzerns hat nicht gepasst. Ja, da habe ich mich ganz schön kaputt gemacht.
Was ja aber im Nachhinein für dich auch eine super wertvolle Erkenntnis war und mit der Entscheidung, als Hundetrainerin erstmal anzufangen und dann weiterzugehen, sich ja auch perfekt ergeben hat. Also vielleicht wie so eine Schicksalsfügung, oder?
Ja, also ich weiß auch, dass ich zu dem Thema schon ganz, ganz vielen Menschen die Augen geöffnet habe durch meine Arbeit. Egal, ob es in Einzelberatung ist oder im Club, wo ich extrem viele Trainings habe, die sich entweder nur um das Thema drehen oder selbst, wenn wir über Marketing reden, das tun wir heute auch.
Man merkt es noch nicht, aber es kommt.
Genau, es kommt gleich. Es geht nie, ohne den Aspekt Mensch zu betrachten. Und da geht es immer darum, wie gut geht es mir, was kann ich leisten, was will ich leisten und natürlich auch, welche Energie transportiere ich mit den Dingen, die ich tue. Also egal, ob ich trainiere, berate, als Physiotherapeut arbeite, es ist völlig egal, sobald ihr Kundenkontakt habt und das habt ihr auch im Marketing, ihr habt Kundenkontakt im Marketing, in dem Moment transportiere ich eine gewisse Energie. Und wenn ich kaputt und ausgelockt und fertig bin, dann schwingt das mit. Das kann keiner in Worte fassen. Also auch wenn ihr die Kunden hinterfragen würdet, wie war das und tütütü, könnte keiner sagen, naja, man merkt, dass du kaputt bist. Okay, wenn sie das merken, dann ist es wirklich weit fortgeschritten. Aber selbst wenn ihr euch zusammenreißt, ich kann das, ich weiß, dass Birgit das kann. Wir haben dann so einen Schalter, wo man so auf professionell umstellt. Ich weiß das. Und dann gebe ich Sprechstunden im Club zum Beispiel. Und wo es mir dann nicht gut ging, dann haben hinterher mich Menschen angeschrieben, die mich lange, lange kennen und gut kennen und sagen, alles okay, ich habe gemerkt, dass es dir nicht wirklich gut geht. Das können dann nur Menschen fühlen, die mich gut kennen. Aber ich bin überzeugt davon, dass auch die Kunden, die mich nicht so gut kennen, das ganz subtil fühlen, ohne es hinterher in Worte fassen zu können. Und dass sie angetaner von mir und meiner Arbeit sind, wenn es mir gut geht, als wenn es mir nicht gut geht. Selbst wenn ich diesen professionellen Hebel umlege, was bestimmt auch ganz, ganz viele von euch können. Aber da ist so eine Schwingung dabei. Und genau, deshalb muss man eben genau auf diesen Punkt, wie gehe ich mit Erschöpfung um und was mache ich, dass ich gar nicht erst erschöpft werde, extrem achten als Selbstständiger.
Ja, ich würde gerne noch mal einen Punkt aufgreifen, den du eben kurz tangiert hast. Mhm. Und zwar glaube ich halt auch, dass super wichtig ist, also für alle diejenigen, die sich jetzt vielleicht gerade überlegen zu gründen und deshalb hier reinhören. Es ist auf jeden Fall so, dass eine Selbstständigkeit oder anders gesagt, man neigt dazu, wenn man irgendwie beruflich in der Sackgasse steckt, dann ist ja die Selbstständigkeit vielleicht auch ein Punkt, über den man als Alternative nachdenkt. Bewusstsein muss meiner Meinung nach, muss einem dann halt nur, dass eine Selbstständigkeit dadurch, dass sie ist, wie sie ist und wir alles alleine entscheiden und das hat Vor- und das hat Nachteile. Und damit triggert sie permanent an, dass wir uns mit uns auseinandersetzen. Und du hast da auch immer ein ganz schönes Bild für. Das Bild mit dem Baby.
Ja, genau.
Also ich finde halt wichtig, da nochmal drauf hinzuweisen, dass wenn du das starten möchtest, das soll jetzt auf jeden Fall nicht demotivierend sein, was ich sage, sondern einfach mit sehendem Auge das anzugehen und sei dir darüber klar, dass du die größte Entwicklung deines Lebens wahrscheinlich vor dir hast.
Mhm. Ja, also ich sage immer, die Selbstständigkeit ist nach dem Elternsein die größte Persönlichkeitsentwicklungsmaßnahme, die du wählen kannst, weil kleine Kinder, Babys konfrontieren uns mit all unseren Themen. Das weiß ich nicht aus eigener Erfahrung, das weiß ich aus sehr enger Erfahrung von Freunden und Family. Und die Selbstständigkeit kommt gleich danach. Also alles, was in der Angestellten-Tätigkeit, das ist nicht zu unterschätzen, das ist kein Laberababer hier, sondern das sind einfach waschechte Erfahrungen aus über einem Jahrzehnt Selbstständigkeit mit der Begleitung von Hunderten von Selbstständigen. Du kriegst alles, was du in der Selbstständigkeit noch irgendwo so wegschieben konntest, kriegst du präsentiert und du musst dich damit auseinandersetzen. Es wird sonst unfassbar zäh und dann bleibt es auch zäh, wenn du die Dinge nicht löst. Also, und was Birgit sagt, auch das weiß ich, dass das alle gnadenlos unterschätzen. Und ich wäre genau derselbe Typ gewesen. Wenn ich vor der Gründung oder in der Gründung so einen Podcast jetzt hören würde, hätte ich in dieser Euphorie und in diesem Selbstvertrauen, was ich auch immer in mich hatte, gesagt, ja, ja, komm, jetzt übertreib mal nicht, Kinder, ne? Aber de facto ist es einfach so, wenn es richtig gut läuft und du Vollzeit ein Unternehmen aufbaust, dauert es Minimum 3 bis 4 Jahre und dann läuft es richtig gut, bis du ansatzweise davon leben kannst. Also bis du so davon leben kannst, du sagst, jetzt geht's irgendwie. Es ist unabdingbar, dass du in den ersten 3 Jahren einen finanziellen Rückhalt hast und noch nicht vom Unternehmen leben musst. Ansonsten triffst du definitiv falsche Entscheidungen und machst dir das Leben absolut zur Hölle. Das ist das Beispiel mit dem Baby. Das wäre so, als hättest du ein Kleinkind, das gerade laufen gelernt hast, und setzt dem 10-Kilo-Rucksack auf und sagst, komm, du hast auch deinen Teil zu leisten. Wir wandern jetzt 10 Kilometer und du trägst diesen 10-Kilo-Rucksack. Wird nicht funktionieren. Das kann dein Unternehmen genauso wenig leisten. Es muss langsam wachsen dürfen. Und du brauchst dir auch nichts anderes von irgendwem einreden zu lassen. Das ist die Erfahrung, die für ein klassisches Dienstleistungsunternehmen nun mal zutrifft. Also 3 bis 4 Jahre Minimum Wachstum, ehe die Kohle bei rüberkommt, dass man irgendwie davon leben kann. Und du musst eine andere finanzielle Lösung so lange haben.
Ja, und auch bei einer Teilzeitselbstständigkeit bedeutet das nicht, dass das von heute auf morgen läuft. Da muss auch Zeit ins Land streichen. Aber lass mal kurz zum Thema Marketing jetzt einsteigen. Ich hatte gerade so die Idee, ich frage dich jetzt mal was. Du hast eben davon gesprochen, dass wir Energie reingeben, wenn wir Marketing machen. Kannst du dich noch erinnern, wie das damals war, vielleicht im Vergleich zu heute, wenn du es tust? Dein allererstes Video, das du bei Facebook hochgeladen hast, damals gab es ja noch keine Stories wahrscheinlich. Und wie hast du dich damals gefühlt und wie geht's dir heute, wenn du da etwas veröffentlichst?
Nee, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber ich war auch nie der Typ, da bin ich überhaupt nicht repräsentativ, der dann groß Angst davor hatte oder einen riesen Anlauf brauchte. Ich erinnere mich null daran, wie das war. Ich weiß nur, ich glaube 5 Jahre am Stück jeden Werktag so einen schnellen Tipp rausgehauen ungefähr, was natürlich ein absurdes Leistungsspektrum ist. Also das ist eigentlich absurd, das aufrecht zu erhalten. Habe ich irgendwie geschafft, 4, 5 Jahre waren es. Also der Unterschied heute, damals, da kann ich vielleicht drauf angehen. Damals war ich im Grunde fast gar nicht in Kontakt damit, wie es mir geht, sondern habe funktioniert. Das kann man ziemlich lange durchhalten und von außen sieht das auch ziemlich lange gut aus. Also es fühlt sich von außen auch ziemlich lange gut an, Stichwort transportierte Energie, wenn man diesen professionellen Hebel hat. Und den haben meiner Meinung nach ziemlich viele. Dass man so ein ich habe da immer so einen Schalter hier bei der, wie heißt denn das, Sicherungskasten vor Augen. Den habe ich immer vor Augen, wenn ich an diesen Hebel denke. So, und dann klackt man den nach oben und dann läuft das. Und heute ist es so, dass ich in keinster Weise mehr die Energie habe oder in der Lage bin, mich über mich selbst so hinwegzugehen, dass ich ein Video aufnehmen könnte, obwohl ich mich nicht so fühle. Danach habe ich damals überhaupt nicht gefragt. Es gehörte einfach dazu und ich habe es gemacht. Und da ich diesen Schalter habe, war es, glaube ich, auch immer ziemlich gut. Dass es mich aber nach und nach, also ich kam aus dem Burnout in die Selbstständigkeit, auch was ich überhaupt nicht empfehlen kann. Ja, also das hat sich so ergeben, weil ich diese Geschäftsidee gesehen hatte. Ich habe gesehen, dass der Bedarf da ist. Ich habe Anfragen bekommen und so bin ich da reingerutscht quasi. Aber das war keine schlaue Entscheidung, aus dem Burnout heraus irgendwas zu gründen. Das ist ja wie aus verbrannter Erde irgendwie eine kraftvolle Pflanze ziehen zu wollen. Das ist einfach Quatsch, ne? Gut, hat irgendwie trotzdem funktioniert. So, Faden verloren, wo war ich gerade? Dass ich damals überhaupt nicht in Kontakt mit meinen Gefühlen war und jetzt und einfach funktioniert habe, was dazu geführt hat, dass ich aber mich im Grunde immer weiter kaputt gemacht habe. Also da war eh schon nicht mehr viel da durch den Burnout, da war ich so um die 30 logischerweise dann. Und dadurch, dass es ein neues Thema war, war ich irgendwie motiviert und gehypt. Und es ist ja auch toll, dann Erfolg zu haben und positive Rückmeldung. Das hat mich so gefüttert im Grunde. Die Anerkennung von außen oder die Bestätigung auch, hey, das funktioniert. Irgendwie langsam. Aber ich habe mich immer weiter runtergerockt durch nicht mit mir in Kontakt sein und einfach tun, was ich glaubte, was jetzt getan werden muss.
Ja, das ist auf jeden Fall eine unfassbare Challenge, die du da durchgemacht hast. Also ein paar von diesen alten Videos habe ich, glaube ich, gesehen, als ich mich damals zum Club angemeldet habe. Also von außen hat man das jetzt nicht so bemerkt. Das kann ich wohl bestätigen.
Also das ist ganz witzig, weil wir gucken jetzt natürlich auch, inzwischen haben wir ja Marketing sehr viel besser perfektioniert. Wir haben ja auch so viel Inhalte, dass wir einfach auch gucken, was haben wir damals gemacht, was können wir davon noch nehmen. Und es gibt gerade aus den Jahren 17, 18, also wen das interessiert, der geht einfach mal auf Facebook und guckt nach Hundeunternehmer gut beraten. Das ist meine Unternehmensseite. Und dann gebt einfach mal ein Stichwort ein, meinetwegen Marketing, ja. Und dann guckt ihr mal Videos aus 17, 18 an und von heute. Und ich kann mich selber nicht angucken, weil ich aus allen Poren spüre, wenn ich mich da sehe, wie es mir da ging. 17, 18 war der Höhepunkt von meiner Depression. Da ging es mir unsagbar schlecht. Trotzdem war ich finanziell absolut abhängig von meinem Unternehmen. Hatte auch, habe mehrfach überlegt, wieder in so ein Angestelltenverhältnis zu gehen, was ich heute auch Menschen rate, wenn sie so kraftlos sind wie ich war, also zumindest in Teilzeit. Man muss ja sein Unternehmen nicht aufgeben, ne? Aber dass man sich beruhigt, dass man weiß, die Miete kommt rein und wenn es dem Hund schlecht geht, habe ich auch ein bisschen Geld für Tierarzt und so weiter. Ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Ich habe immer wieder Bewerbungen geschrieben, ich habe nicht eine einzige abgeschickt. Ich habe das nicht geschafft, mich zu bewerben. Und wenn ich diese alten Videos sehe, auf dem Höhepunkt meiner Depression in der Selbstständigkeit, ich kann das nicht sehen, weil ich so spüre, wie schlecht es mir geht. Ich glaube, also da musst du jetzt schon sehr viel Zeit haben, um das zu machen. Aber wenn du Bock hast und dir mal Videos von heute und von damals anguckst, ich glaube, man sieht den Unterschied. Ja.
Wie hast du denn damals, als du gestartet bist, die Entscheidung getroffen, auf welchen Kanälen du sein möchtest? Also aus heutiger Sicht ist ja völlig nachvollziehbar, dass du Social Media als deinen Hauptkanal verwandt hast. Aber wie bist du da damals zugekommen?
Ich habe mir die ganz klassischen Fragen gestellt, die ich heute auch jedem Selbstständigen stelle. Wo ist deine Zielgruppe unterwegs? Und die Zielgruppe Hundetrainer, die hatte ich immer im Fokus, auch wenn ich weiß, dass das, was ich tue, für alle in jedem Hundebusiness sinnvoll ist. Trotzdem bin ich fokussiert auf die Hundetrainer zugegangen. Wo treffe ich Hundetrainer? Und meine erste Idee war, hey, die lesen Fachzeitschriften, hochwertige Fachzeitschriften, jetzt nicht, okay, ich will keine Namen nennen, also jetzt nicht die Boulevard-Hundezeitschriften, sondern hochwertige Zeitschriften. Und in einer solchen war ich dann auch und das hat mir einen mega Aufschwung gegeben. Also ich habe bestimmt ein Jahr lang jeden Monat, glaube ich, oder was, zwei Jahre, ich weiß es nicht, in jeder Ausgabe einen Fachartikel zum Thema Hundebusiness gehabt. Das hat mir ein gutes Standing verschafft. Dann habe ich mit einer damaligen Kooperationspartnerin bundesweit Hundebusiness-Netzwerktreffen ins Leben gerufen. Wir sind quer durch die Republik gereist. Ein wahnsinniger Aufwand. Wie gesagt, ich war da völlig durch. Ja, also ich war völlig im Burnout. Hatte meine damals schon, ja, drei Hunde waren es da schon. Und mein Skoda und ich glaube, es war, ja, wie auch immer, also ein ganz normales Auto und bin dann durch die Gegend geeiert, keine Kohle. Ich weiß gar nicht, wo wir geschlafen haben. Wir haben versucht, dann bei Freunden zu schlafen, weil wir natürlich auch kein Geld hatten und haben bundesweit diese Netzwerktreffen ins Leben gerufen. Und das hat sich innerhalb der Hundeszene ganz schnell rumgesprochen. Dadurch habe ich Kunden gewonnen. Ich habe ja so eine enge kleine Zielgruppe, dass ich wirklich überlegen musste, wie geht das? Mhm. Ja, und damals war es dann nur Facebook. Die anderen, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gab es Instagram schon, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, vielleicht gab es das auch noch nicht, ich kann es dir gar nicht sagen. Und Facebook habe ich halt aufgebaut. Aus heutiger Sicht würde ich viele Dinge anders machen. Ich habe viel zu spät mit dem Newsletter begonnen. Ich habe mich viel zu stark auf Social Media gestützt, egal, geschenkt. Aber also Print habe ich gemacht, live, eigentlich eine ganz gute Kombi, wenn ich sie zusammenfasse. Und Social Media. Ja, weil ich einfach überlegt habe, und das muss jeder Selbstständige überlegen, wo kriege ich Kontakt zu meiner Zielgruppe.
Ja, man darf ja auch bei dem ganzen Blick darauf jetzt nicht vergessen, dass dazwischen, also zwischen damals und heute, lag ja auch eine fette Pandemie. Also sorry, wenn ich die jetzt anspreche, aber die hat unseren Blick auf die Online-Welt ja total verändert. Ja. Alles, was wir heute als selbstverständlich betrachten, ist vorher nicht so gewesen.
Ja, das stimmt. Genau, so wie jeder heute das Wort Zoom kennt.
Ja, ja.
Ich hatte vor Corona nur die Business-Leute quasi.
Ja, ja. Ja, du hast ja damals auch noch aktiv Anleitungen verschickt, wie man sich in Zoom anmelden kann.
Das stimmt,
kann ich mich noch dran erinnern.
Dass du das noch weißt, ist cool. Das wusste ich schon gar nicht.
Ja, ja, ja. Wie ist denn eigentlich, also wie war vor deiner Selbstständigkeit dein Verhältnis zu Facebook und hat sich das verändert? Also ich schieb mal kurz ein bisschen eigene Geschichte dazwischen. Bitte. Ja. Ich habe früher eigentlich Facebook geliebt. Wobei ich nicht so ein Diskussionsheini war, sondern ich habe halt gerne Bilder hochgeladen, ich habe mich gerne mit meinen Freunden ausgetauscht und ich fand es auch ganz praktisch, weil wenn irgendwas in der Welt passiert ist, was wirklich wichtig war, dann habe ich das da auf jeden Fall gefunden und bin dann von da aus auf, weiß ich nicht, spiegel.de oder wo auch immer, habe dann weiter recherchiert. Das war für mich ein völlig okayes Medium und ich habe das täglich und regelmäßig genutzt. Naja, und dann kam die Selbstständigkeit und zuerst war auch alles okay. Dann gab es jetzt diese und jene Änderungen im Algorithmus. Da gab es ja Tausende in der Zwischenzeit. Mittlerweile muss ich sagen, also privat will ich damit einfach überhaupt nichts mehr zu tun haben, weil mir das aus den Ohren rauskommt.
Mhm. Ja, hier auch. Ja, also ich habe mit Social Media überhaupt nichts anfangen können, aber auch schon mein damaliger Job im Konzern, ich habe, wie gesagt, die Abteilung Hochschulmarketing geleitet. Das heißt, war verantwortlich dafür, dass dieser Konzern von der wichtigsten Zielgruppe, und das waren Hochschulabsolventen, weil es ging um Forschung und Entwicklung, und wir brauchten Biologen, Chemiker, Mediziner, und ich musste leider Sichtbarkeit da beweisen. Und ich war ja auch ein Aushängeschild für den Konzern. Und da ging es natürlich nicht, dass ich nicht auf Social Media bin, weil das war damals ja ein heißer Scheiß. Mich hat das überhaupt nicht interessiert. Ich fand das ganz schlimm und ich wurde quasi gezwungen, das zu tun, so ein Facebook-Profil anzulegen. Ich hätte das freiwillig niemals gemacht. Fand es dann auch ganz lustig. Wenn ich heute manche Erinnerungen gezeigt bekomme, denke ich so, Alter, was ich damals gepostet habe, das will ich heute nie. Also auch total unprofessionell und total... Also auch unreif irgendwie, denke ich so, Wahnsinn, das ist noch nicht so lange her, das ist irgendwie 15 Jahre her, aber gefühlt bin ich da irgendwie so 18.
Ja, das ist so ein bisschen wie in alten Tagebüchern wühlen, ja. Wo man denkt, oh Gott, wie pubertär habe ich denn da geschrieben?
Wirklich ein bisschen unangenehm teilweise. Genau, also das weiß ich nicht. Ja, und dann hatte ich zwischendurch Phasen, genau wie du, Birgit, wo ich... mehrfach gesagt habe, wenn ich es beruflich nicht bräuchte, ich wäre sofort weg aus Social Media, weil das so ein Information Overkill ja auch ist und man so extrem auf sich achten muss, sich A, daran nicht zu verlieren und B, also was man nicht unterschätzen darf, mit allem, was man tut, egal ob ihr fernseht, Radio hört, mit Menschen sprecht, auf Social Media unterwegs seid, alles, was ihr in einer, und sei es nur ein paar Sekunden in euer Leben lasst, transportiert Energie in euer Leben. Deshalb gibt es ja auch diese wichtigen Ratschläge, pass auf, wem du folgst auf Social Media, von wem du Sachen angezeigt bekommst. Mhm. Weil wenn das so Seiten sind, die so Stimmungsmache oder so sarkastisch sind, haha, witzig, ich kann mit Sarkasmus gar nichts anfangen, oder irgendwie so einen destruktiven Blick auf die Welt haben, das schwingt natürlich in eure Welt, weil ihr ja kurz eure Energie dahin lenkt und andockt in dem Moment. Deshalb ist es, also ich gucke gar kein Fernsehen mehr, ich gucke keine Nachrichten mehr, wie du sagst, ne, man kriegt es ja dann auch mit, und das ist das Gute an Social Media, wenn irgendwas wirklich Wichtiges passiert. Deshalb dieses, was ja schon lange ein Trend ist, auszumisten auch, mit welchen Medien man in Kontakt ist und was man so in sein Leben lässt, im Sinne von, ich widme dem kurz meine Aufmerksamkeit und da reichen auch ein paar Sekunden, das ist immens wichtig, um da gesund zu bleiben und sich eben nicht zu erschöpfen. Und das hatte ich damals noch nicht so gut drauf, glaube ich, und war richtig erschöpft von diesen Social-Media-Sachen, ja.
Also ich kann mich noch erinnern, das war tatsächlich, letztes Jahr war es so, da gab es diesen deutschlandweiten Alarm. Ja. Und es war tatsächlich so, dass ich darüber nur über Facebook erfahren habe. Das ist ja mit Sicherheit auch durch die Nachrichten gegangen und so. Ja, das war nochmal so ein kurzer Moment, wo es so ein bisschen war wie früher, wo ich dachte, okay, gut, dass du hier angemeldet bist, weil mit Hund ist das ja immer so eine Sache, ne, bei so einem Probealarm. Naja, ansonsten finde ich halt auch gefährlich. Es gibt ja super viele, da sind wir vielleicht, also du gar nicht und ich nur so ein bisschen betroffen. Es gibt ja super viele Menschen, die... ja, die halt in ihrer Freizeit, wenn sie gerade nicht aktuell irgendwas Dringliches zu tun haben oder aus Prokrastinationsgründen, dann ihr Handy schnappen und dann durch Instagram scrollen oder TikTok oder wo auch immer. Und das ist ja, das ist richtig gefährlich, weil unser Gehirn ist ja eigentlich so programmiert, dass wir Leere nicht gut aushalten können. wenn wir einen leeren Zustand im Kopf haben, dann wäre es ja eigentlich wäre dann angezeigt, dass wir uns mit uns selbst mal auseinandersetzen und uns vielleicht mal fragen, wie es uns denn gerade so geht. Und wenn wir das überdecken mit irgendwelchen Reizen, die gar nichts mit uns zu tun haben, schütten wir im Grunde genommen eigentlich immer nur unsere Gefühle zu. Und verstärken damit Probleme, die vielleicht eh schon da sind. Also wenn sie denn da sind.
Das Schwierige ist halt, genau, also der Lärm von außen überdeckt den eigentlich vorhandenen Lärm im Innern. Wenn wir aber dem Lärm im Innern Raum geben würden, laufen wir Gefahr, nicht mehr zu funktionieren.
Mhm.
Und das müssen wir zu einem gewissen Maße, wenn wir, so wie ich, jahrelang finanziell abhängig sind von einem Unternehmen, was noch nicht so richtig genug abwirft. Und das geht ja allen Selbstständigen, wie wir am Anfang gesprochen haben, allen Selbstständigen einfach so. Da muss man sich nichts vormachen. Und deshalb ist dieses, boah, wie viel Raum gebe ich mir? Weil, ne, die Büchse der Pandora öffnen. Also wenn sie offen ist und ich anfange zu fühlen, was ich eigentlich überdecke mit, könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Egal, ob das, ich gucke jeden Abend Netflix und trinke oder esse dabei oder ich scrolle stundenlang durchs Internet oder ich mache exzessiv Sport, was ich immer noch die beste Variante finde. Leider ist die nie in meinem Leben. Aber ich weiß von solchen Leuten, die dann auch sportsüchtig sind, dass das nicht witzig ist. Also das ist genauso eine Sucht dann auch. Und da gibt es natürlich alle Varianten, wie gesagt, Drogen, Sex, alles Mögliche, ist völlig egal. Damit überdeckt man das, was im Innern los ist. Und das ist ein erprobtes Mittel, um nicht fühlen zu müssen. Und wenn ich nicht fühle, habe ich die Chance, weiter zu funktionieren. Das kann man über Jahrzehnte so weiterführen. Und sobald man sich selber Raum gibt, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ist man noch weniger belastbar, als man es eh schon ist. Ich weiß, das ist jetzt keine gute Nachricht, aber es ist einfach so, weil man natürlich dieses Ich funktioniere zum gewissen Teil abschneidet. Und stattdessen Raum nimmt für, was ist eigentlich los in mir? Und ach je, da ist ganz viel Trauer, da ist ganz viel Enttäuschung, Erschöpfung, was auch immer eben da. Wie mir gesagt, das ist ja eh da. Also das ist ja genau der Punkt. Egal, wie lange man das zudeckt, das ist in einem und schwelt. Kann man sich tatsächlich wie ein Geschwür vorstellen. Und dadurch kriegt man dann irgendwann, auch wenn man der Seele nicht zuhört, die bekannten psychosomatischen Probleme. Psychosomatisch heißt ja, dass der Körper etwas ausdrückt, was die Seele die ganze Zeit sagt. Und wir dem nicht zuhören. Magengeschwüre, Migräne, Rückenschmerzen, bis hin zu, also sogar Fußschmerzen, die Menschen helfen. Das habe ich ganz oft im Hundetrainingsbereich, dass Menschen Fußschmerzen haben und sich wortwörtlich nicht mehr bewegen können. Der Körper wird angehalten.
Mhm.
Ja, also der Körper denkt sich dann Sachen aus, um diesen Menschen anzuhalten, weil die Seele es offensichtlich nicht schafft. Ja, also ihr seht, wenn man das jetzt ernst nimmt, es gibt nicht die eine geile Lösung, die Birgit und ich euch jetzt präsentieren können. Die gibt es da nicht. Wir reflektieren im Grunde so ein bisschen, was unsere Erfahrungswerte dazu sind. Und Fakt ist, und deshalb verstehe ich das so gut, das auszuschalten, Social Media nicht mehr anzugucken und so, und stattdessen ins Fühlen zu kommen, ist ein riesen Überwindungsschritt auch, weil wer weiß, was da kommt.
Mhm.
Und das ist gar kein bewusstes, wer weiß, was da kommt, aber das fühlt euer System natürlich so, ah nee, so funktioniert es ja schon die ganze Zeit. Wir machen einfach weiter. So.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und da tut sich ja auch eine Diskrepanz auf. Also ich selber habe vielleicht jetzt heute so als Unternehmer, mir geht es vielleicht heute nicht so gut. Mhm. Und ich möchte mich lieber zurückziehen und brauche Zeit für mich, warum auch immer. Und mein Unternehmen hat ja für sich gesprochen auch Bedürfnisse. Es möchte gesehen werden und wachsen. Wie, das ist schwierig, wie man damit umgehen kann. Also, wie erlebst du das? Und hast du da eine Antwort drauf? Oder persönliche Strategien, wie du damit umgehst?
Genau, also ich kann persönliche Strategien erzählen. Es gibt keine wirkliche Antwort darauf, weil das natürlich sowas von individuell ist. Da gibt es kein pauschales, das macht man dann. Wir haben hier, das haben wir vorher besprochen, werden hier zu diesem Podcast einen Blogartikel von mir verlinken, der heißt, ich habe keinen Bock auf Marketing. Den habe ich exakt zu so einer Zeit geschrieben, wo ich unbedingt finanziell Marketing machen musste, aber mich überhaupt nicht gefühlt habe, dass ich das energetisch schaffe. Und da habe ich so einen Entscheidungsbaum mal entwickelt, der eben diese verschiedenen, was spielt jetzt hier rein? Also, ne, der finanzielle Aspekt spielt rein und so weiter und so fort. Manchmal auch falsche Vorstellungen von, ich habe es ganz oft schon erlebt, dass Unternehmer denken, sie müssten jetzt Marketing machen. Und wenn ich dann mit ihnen hingucke, haben sie absolut ausreichend Kundenanfragen und das ist total okay, wenn sie gerade mal kein Marketing machen. Wir sind aber so indoktriniert, ist das das richtige Wort? Also wir haben so eingeimpft bekommen, als Unternehmer muss man Marketing machen, dass es oft gar nicht hinterfragt wird. Und auch in Zeiten, wo man eigentlich mal ein bisschen zurücktreten müsste, macht man einfach weiter. Obwohl es ganz okay wäre, wenn jetzt einfach mal 3 Monate, 6 Monate gar nicht so viel an der Marketingfront passiert und man einfach das nutzt, was da ist. Vorhandene Kunden einfach aktiviert. Das wird ganz, ganz oft unterschätzt. So, und deshalb ist bei dieser Frage ganz stark der Punkt, wo stehst du mit deiner Unternehmensentwicklung? Ja, also wenn du ganz am Anfang bist und im Grunde noch nichts hast und startest wie ich, quasi erschöpft in die Selbstständigkeit. Das ist natürlich die schwierigste Variante. Und da ist die einzig sinnvolle Lösung, dich nicht finanziell abhängig von deinem gerade geborenen Baby zu machen. Wie gesagt, kann das echte Baby auch nicht leisten. Das kann auch noch nicht zum Haushalt beitragen. Und das ist mit deinem Unternehmensbaby ganz genauso. Es kann keine Last tragen in dem Moment. Das braucht nur Fürsorge, deine Aufmerksamkeit und deine Zuwendung, um zu wachsen. Und wenn du das nicht leisten kannst oder nur so ein bisschen bedingt leisten kannst, dann gilt es, dass du dich woanders absicherst. Das kann dein kleines Unternehmen halt nicht leisten. Wenn du schon an einem Punkt bist, dass du einen Kundenstamm aufgebaut hast, der da ist und der ja ein gewisses Ich kann davon leben ermöglicht. Und da war ich ganz oft an meinem Punkt mit Erschöpfung. Dann habe ich mich immer wieder zur Raison gerufen und gesagt, selbst wenn es jetzt so bleibt, einfach für die nächsten paar Monate, ist das okay. Und da habe ich aber die Hilfe von außen gebraucht. Ich habe alleine das nicht gesehen, weil ich so getrieben war von diesen Jahren des Ich habe keine Kohle, dass ich nicht gesehen habe, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo es auch gerade so funktioniert, wenn ich aufs Geld achte, keine großen Sprünge mache, nichts Besonderes ausgebe. Dazu brauchte ich immer wieder das Gespräch mit anderen Unternehmern und Freunden, die auch ein unternehmerisches Gefühl haben, die mich da auf den Pott gesetzt haben und gesagt haben, jetzt lass uns mal deine Zahlen angucken. Das ist doch eigentlich so in Ordnung jetzt gerade. Und da muss man auch gucken, man verliert das Gefühl dafür. Gerade wenn man erschöpft ist. Man ist ja nicht mehr in seiner Kraft, um wirklich gute Lösungen zu generieren. Deshalb ganz wichtig auch, wenn ihr an solchen Punkten seid, und es ist cool, das aufzubauen, wenn ihr noch nicht erschöpft seid, holt euch tolle Menschen ran. Das ist egal, ob es die Hundebranche ist oder nicht. Es müssen Menschen sein, die euer Bestes wollen natürlich. Erstens und zweitens aber auch ein Gefühl haben für die Selbstständigkeit. Die lieben Freunde, die angestellt sind und kein Gefühl dafür haben, sich reinzudenken, die sind nicht geeignet, auch wenn sie noch so liebe Menschen sind, weil dann ganz oft falsche Ratschläge kommen. Also ihr braucht jemanden, der sich mit der Selbstständigkeit auskennt. So, ne? Und das baut euch bitte auf. Sei es Kontakte von Fortbildung, von Ausbildung, sei es Kontakte im Club oder es gibt auch ein paar gute Facebook-Gruppen, wo sich Unternehmer treffen. Und wenn euch da jemand positiv auffällt, dann guckt doch einfach mal, ob ihr irgendwie da zusammen was etablieren wollt. Einmal im Monat tauscht man sich aus zu unternehmerischen Fragen. Also baut euch das auf, weil ihr dann in solchen Phasen auch sagen könnt, ich müsste Marketing machen, aber ich kann gerade nicht mehr. Was mache ich denn jetzt? Und sowas hinterfragen könnt. Das habe ich also gemacht. Ich habe eben geschaut, muss ich jetzt wirklich gerade Marketing machen? Also das ist eigentlich eine finanzielle Frage. Und da muss man ja auch bedenken, dass Marketing in den allermeisten Fällen nicht sofort einfach kausal, oh, ich mache heute das und morgen kommt Kohle rein. Das ist ja auch alles zeitversetzt in der Regel. Das baut sich halt über die Zeit auf. Dann kann man gucken, was man an Marketingmaterialien da hat. Und bitte überschätzt nicht, woran sich Menschen erinnern. Ja, also guck dich selber an. Weißt du noch, was du vor 2 Wochen von jemandem gelesen hast? Nur wenn es direkt in dein Herz getroffen hat, dann erinnerst du dich. Dann ist es aber auch nicht schlimm, das nochmal zu sehen, nebenbei bemerkt. Und ansonsten, wenn dann ein anderes Postingbildchen genommen wird, ein anderer Aufhänger, ein anderes Zitat, ein anderer Satz, kannst du ganz schnell vorhandene Marketingmaterialien auch wiederverwerten, ohne dein Kreativpotenzial anzapfen zu müssen. Und das ist eben in Erschöpfungsphasen nicht so. Um das ist es nicht so gut bestellt. Also bitte, bitte überschätzt nicht, was Menschen sich merken können. Ja, die Aufmerksamkeitsspanne ist so kurz geworden. Du kannst ganz klar das nehmen, was du vor 2, 3 Monaten genutzt hast. Du kannst auch das Format ändern. Ja, also ich war irgendwann mit diesen Videos einfach durch. Das hat mich dann nur noch angestrengt und dann bin ich übergegangen zu Schriftform. Ja, dann habe ich Texte geschrieben. Das war ein bisschen ungewöhnlich für die Leute, ging aber auch irgendwie.
Ja. Ja, das sind alles super wichtige Punkte. Über die Qualität von einem guten Netzwerk haben wir hier an dieser Stelle auch schon häufiger mal gesprochen. Das ist wirklich das A und O, weil deine Tante oder dein Bruder sind einfach nicht die richtigen Ansprechpartner und dein Partner unter Umständen auch nicht, weil der hat vielleicht auch aus anderen Gründen noch ein eigenes Interesse daran, wie sich dein Unternehmen weiterentwickelt oder aber nicht. Also schau da, dass du auf dich achtest. Und was mir persönlich hilft, weil ich einfach weiß, wenn ich, oder das gilt eigentlich für alle Menschen, wenn wir in Stress geraten, dann ist es super wichtig, dass wir unsere Ressourcen im Griff haben oder im Blick haben, dass wir wissen, was wir leisten können und was wir nicht leisten können. Und umso hilfreicher ist es, wenn du dir in Zeiten, wo es dir gut geht, dass du dir Strukturen aufbaust, auf die du zurückgreifen kannst, weil wir sind ja auch alles Gewohnheitstiere. Und ich persönlich halte das zum Beispiel so, dass montags ist mein Newsletter-Tag, da setze ich mich hin und schreibe mein Newsletter. Außerdem kombiniere ich das gleich mit, montags mache ich auch Auswertung, dass ich gucke, wie ist denn die letzte Woche gelaufen mit meinen Beiträgen, gibt es da irgendwas, was ich vielleicht noch mal genauso machen möchte oder eben aber vermeiden möchte in Zukunft. Dann, was Tina gerade schon angesprochen hat, das Wiederverwerten von altem Content, also Recycling oder das Umschreiben in andere Formate, ist auch ein super wichtiger Tipp. Das alles funktioniert aber natürlich nur dann, wenn du es vernünftig dokumentierst, sodass du deine Sachen wiederfindest. Und wenn du ganz, ganz neu bist in der Selbstständigkeit und auch im Thema Marketing, dann darfst du dich wahrscheinlich auch mal mit dem Thema Contentplan auseinandersetzen. Das wäre das nächste, Tina, wo ich dich mal fragen würde. Ja. Hast du sowas? Und wenn ja, wie gehst du damit um? Bist du da so wie ich? Ich bin echt neurotisch. Also ich habe meinen Plan und das muss immer alles am gleichen Tag. Bereite ich das vor für die nächste Woche? Und bist du da auch so?
Also ihr Zuhörer habt hier den großen Vorteil, zwei vollkommen konträre Persönlichkeiten zu diesem Punkt gerade zu hören. Ich mache das exakte Gegenteil. Obwohl ich einen Premiumkurs habe, der heißt Dein Redaktionsplan, wir entwickeln die Inhalte für dein Marketing. Indem ich aber auch schon sage, bitte finde dein Vorgehen. Vielleicht, es gibt Menschen, die engt einen Redaktionsplan. Ein Redaktionsplan bedeutet, dass man einfach im Voraus plant, an welchem Tag geht, zu welchem Thema, welcher Inhalt, in welchem Format raus. Format ist immer Text, Audio oder Video. So. Das ist grob genannt ein Redaktionsplan. Oft einfach eine Excel-Tabelle, ganz, ganz schlicht. Ich habe da ganz viel ausprobiert für mich über Jahre hinweg und es funktioniert überhaupt nichts für mich. Man kann auch andere, manche nutzen Trello, also diese ganzen Strukturierungstools und so. Das Tool ist nicht die Lösung, sondern die Lösung ist, dass du ein Vorgehen findest, was zu dir passt und es kann sich verändern. Es kann sein, dass im Moment so ein Redaktionsplan perfekt zu dir passt, weil er, die Vorteile habe ich bei Birgit gerade rausgehört, so einem Struktur gibt, es gibt einem Halt. Das, was sonst übrigens ein Angestelltenjob macht, da weiß ich, ich muss um 8 oder 9 da sein. Das wird nicht hinterfragt. Ich stehe morgens auf und gehe so los, dass ich um 8 oder 9 dann im Büro sitze. Das hast du ja in der Selbstständigkeit nicht. Das heißt, sich selber eine gewisse Struktur zu geben, die einem Halt und Unterstützung, und darum geht es, Halt und Unterstützung gibt, das ist geil. Wenn du aber merkst, dass sich das wie ein zu eng geschnürtes Korsett anfühlt, was dir die Luft zum Atmen nimmt. Und das war bei mir immer so. Ich bin aber auch ein extremer Freiheitsmensch. dann lass das. Also bloß, weil es für einen funktioniert, muss es nicht für dich funktionieren. Hol dir immer Inspiration, aber kopier bitte nichts von niemandem. Einfach so. Und wie gesagt, es kann für dich eine gewisse Zeit funktionieren und dann veränderst du dich und auf einmal funktioniert es nicht mehr.
Also ich weiß genau, wovon du redest und habe das am Anfang genau so empfunden. Alle um mich rum haben von Contentplan gesprochen und ich habe gedacht, ihr seid doch alle bekloppt. Das waren aber für mich auch noch die Zeiten, wo ich mehr so, ich nenne das immer Kamikaze-Facebook gemacht habe. Ich habe halt das gepostet, was mir in den Sinn kam. Das hat auch eine Weile lang gut funktioniert und irgendwann eben nicht mehr. Und dann kam die Phase, wo ich in den Contentplan quasi reingeglitten bin und habe das am Anfang wirklich wie ein Korsett empfunden, genauso wie du es beschrieben hast. Und dann hört man ja auch so viel. Das ist ja auch noch das Problem. Ja, dann je nachdem, gerade bei Instagram ist das total krass, wenn man irgendwie in diese Selbstständigkeitsbubble reingerät, dann bekommt man von allen Seiten, so wie beim Hundetraining, hört man ja auch, du musst diesen Weg gehen, damit dein Hund leinenführig wird. Oder dann gibt es ja auch immer nur den einen Weg. Und jeder Marketing-Coach bei Instagram erzählt dir was anderes. Das ist übrigens ein Grund, warum ich solchen Menschen nicht mehr folge. Außer denen, wo ich wirklich, wo ich wirklich schon mit zusammengearbeitet habe und wo ich ein gutes Gefühl habe. Aber ich möchte nicht ungefragt mit Tipps, also das möchte ich ja auf der Straße auch nicht, dass mir irgendwer erzählt, wie ich es richtig machen kann. Mhm. Jetzt muss ich gucken, dass ich mich nicht in meinen eigenen Erzählungen verheddere. Also am Anfang war dieser Contentplan für mich wirklich ein starres Korsett und ich bin damit nicht klargekommen und dachte auch, man muss jeden Tag posten. Das war schon mal das Erste, was völliger Bullshit war. Und ich habe auch verschiedene Methoden durch. Ich habe auch dieses Trello und es gibt ja jede Menge Tools, mit denen man da so arbeiten kann. Und ich bin so gestrickt, das gilt für alles, nicht nur fürs Marketing, dass ich eine Sache immer erstmal ausprobiere, ein paar Wochen und mir dann angucke, wie ist das gelaufen und wie habe ich mich damit gefühlt und war das okay? Und dann kann man nachstellen. Und ich habe, wie du sagst, ich habe eine Excel-Tabelle für meinen Contentplan mittlerweile. Ich habe übrigens auch einen Contentplan für meinen Newsletter. Jetzt springst du wahrscheinlich komplett aus der Hose. Aber das sind für mich immer nur Vorschläge. Bei meinem Newsletter mache ich mir Vorschläge. Also dann, wenn ich im Januar Ideen habe, ach guck mal, im Juni ist doch das und das, da könntest du darüber schreiben, trage ich mir das schon mal da ein. Und bei mir hat das immer nur den Hintergrund, ich will meinen Kopf frei halten von, ich bin so ein Mensch, mir fallen dauernd irgendwelche Sachen ein und dann stolper ich über meine Gedanken und weiß nicht mehr, wo der Fokus ist. Und alles, was ich irgendwo ablegen kann und weiß, dass ich das dann da wieder finde, ist für mich eine Unterstützung. Und wenn ich montags merke, ich mache meinen Plan auf und ich sehe, keine Ahnung, ich schreibe über Entspannungstipps oder so, und ich habe da keinen Bock drauf, dann schreibe ich über was anderes. Aber ich muss mir zumindest dann nicht mehr die Frage stellen, ach du Scheiße, was soll ich denn posten? Das ist das, worum es mir geht, dass ich einfach Entlastung bekomme.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall, also da wüsste ich auch nicht, dass es irgendeinen Menschentyp gibt, denen das nicht hilft, Ideen strukturiert zu sammeln. Also das machen wir natürlich auch. Wir heißt meine Assistentin und ich. Wenn man soweit ist, dass man eine hat, kann man einfach das Handy zücken und sagen, notier mal bitte fürs Marketing XY, also Marketing zum Thema Angebot oder so, hier diesen Gedanken, und dann sage ich ein paar Sachen dazu und dann legt die entweder diese Sprachnachricht oder die Notizen dazu ab. Das ist natürlich großartig. Wenn man eine Assistentin noch nicht hat, macht man das selbst. Also Ideen zu dokumentieren, damit sie aus dem Kopf sind und man in Zeiten, wo man dann eben was rausgeben will, nicht alles neu denken muss. Ich glaube, das ist für jeden Selbstständigen ein guter Rat. Ich wüsste nicht, wem das nicht helfen sollte. Ja, ich habe aber zum Beispiel keinen Redaktionsplan mit Trello, Excel oder irgendwas. Wir entwickeln das andauernd weiter, unser Vorgehen. Das heißt übrigens nicht, dass das beste Vorgehen ist. Das ist einfach das, was für mich im Moment am besten funktioniert. Hätte ich mehr Kohle für mehr Mitarbeiter, zum Beispiel jemanden, der absolut mein Marketing übernimmt, so eine richtige Marketing-Crack-Frau, Mann, der die auch irgendwie noch mehr zum Thema Marketing weiß als ich, dann sähe das bestimmt anders aus. Also dann wäre das wahrscheinlich anders. Aber im Moment machen das eben meine Assistentin und ich vorrangig. Und ich muss immer noch, auch wenn ich inzwischen einen guten Umgang mit dem Thema Belastung und Umgang mit meiner nicht so großen Belastbarkeit, wie ich früher dachte, dass ich belastbar bin, auch wenn ich damit einen guten Umgang gefunden habe, muss ich immer noch auf mich achten. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie trockener Alkoholiker zu sein. Die wissen auch, dass sie nie das Thema wird sie immer begleiten. So, das höre ich von Menschen, die das erleben und leben. Und so geht mir das auch so ein bisschen. Wenn man einmal so schwere Depressionen und einen Burnout hatte, glaube ich, dass man immer dabei ist, gut auf sich zu achten und das auch immer wieder hervorholen muss, das Thema. Hm. Das heißt, ich mache das so, wie es für mich funktioniert. Und im Moment planen wir Häppchen. Also jetzt gerade hatten wir eine Woche, wo wir das Thema Strategie gemacht haben. Jetzt kommt eine Woche, wo wir, oder zwei Wochen, wo wir ausgewählte Kooperationspartner empfehlen. Da kriege ich natürlich sehr viel Anfragen, dass ich andere empfehle, weil ich einfach sehr viel in der Hundebranche kenne. Aber ich empfehle nur Menschen, die ich persönlich kenne und wo ich weiß, dass die Qualität stimmt. Deine Hundetourguide-Ausbildung ist ja zum Beispiel auch dabei. Und das sind im Moment nur 5 Sachen, die wir da empfehlen. Das ist jetzt 2 Wochen im Fokus. Dann habe ich schon wieder ein paar Content-Ideen. Also wir hangeln uns da so ein bisschen durch. Ich habe auch noch ein paar große Ideen für dieses Jahr. Ob ich die mache, weiß ich nicht. Weil das hängt ja auch von den strategischen Sachen ab, die ich für mein Unternehmen noch leisten muss. Ich kann ja nicht all meine Kraft ins Marketing blasen.
Nein.
Dann bleibe ich mit meinem Unternehmen da stehen, wo ich bin. Ich muss ja mein Unternehmen auch weiterentwickeln. Das kriegt man ja draußen gar nicht mit.
Ja, super wichtiger Punkt.
Und zum Thema Content noch ganz kurz. Ich bin ein bisschen, also ich sehe, und da bin ich ja nicht alleine mit, dass das klassische Content-Marketing, was man vor 5 Jahren noch empfohlen hat, heute nicht mehr wirklich zieht. Das sehen auch ganz, ganz viele Hundemenschen in der Hundebranche, sind super frustriert, geben sich ganz viel Mühe zum Thema guten Content herausgeben, also Inhalte, die Mehrwert bieten, die ein bisschen fortbilden, die den Leser oder Hörer ein bisschen schlauer zurücklassen, als er vorher war. So ein Podcast hier bringt das auf jeden Fall. Da investiert der Zuhörer aber auch einfach wirklich seine Lebenszeit. So, aber auf Social Media ist das richtig, richtig schwer. Und da gibt es ganz viel Frustration, völlig zu Recht. Denn gerade Social Media ist dafür inzwischen wirklich nicht mehr geeignet. Das ist Beziehungsmarketing, was da stattfindet. Und das empfinde ich fast ein bisschen leichter, Beziehungsmarketing als Content Marketing. Da geht es eben nicht vorrangig darum, wertvollen Content rauszubringen, der auch so ein bisschen fast schon fortbildet, sondern es geht darum, eine Beziehung aufzubauen. Und die baue ich auf, indem ich mich menschlich und nahbar zeige. Das ist wiederum schwierig für eher introvertierte Personen, zu der ich absolut gehöre, auch wenn das viele nicht denken, wenn sie mich so hören, weil ich gut reden kann und weil ich kein Problem damit habe, mich auf eine Bühne vor 500 Menschen zu stellen. Das kann ich alles gut. Trotzdem bin ich tendenziell eher introvertiert und habe ganz oft Phasen, wo ich mich nicht zeigen möchte. Schon gar nicht mein Privatleben. Also ich zeige wirklich, wenn ihr mal so guckt, was ich auf Insta mache, da ist nichts, aber wirklich gar nichts über mein Privatleben. Das ist natürlich, wenn euch das egal ist, euer Privatleben zu zeigen, ist das super für euch. Weil das natürlich euch menschlich macht. Und Menschen wollen Menschen. Menschen wollen keinen Nutzen und wollen kein Versprechen und die wollen Menschen, die arbeiten mit euch zusammen. Ihr seid Dienstleister. Ja, also je fühlbarer ihr seid mit dem, was euch wichtig ist, desto besser euer Marketing. Und da habt ihr natürlich einen großen Vorteil. Wenn ihr jetzt als Hundebusinessmenschen, also sagen wir so, als ich den Artikel, den wir euch verlinken, der heißt ja keinen Bock auf Marketing. Da seht ihr mal als Beispiel, wie ich meine eigene Erschöpfung genutzt habe, um zu euch als meiner Zielgruppe eine Beziehung aufzubauen. Darüber schreibe ich sogar in dem Blogartikel. Ich schreibe dazu, hör mal, ich weiß gar nicht, ob dir das jetzt was bringt, aber Fakt ist, ich wollte mit dir darüber reden und so weiter und ich weiß, dass es dir ja auch so geht. Ich weiß ja, dass es Selbstständigen so geht. Die müssen Marketing machen, haben aber manchmal keine Kraft. So ging es mir auch gerade. Das habe ich mit euch geteilt, weil ihr als meine Zielgruppe kennt das. Das heißt, wenn du jetzt erschöpft bist in deiner Selbstständigkeit, was hat denn diese Erschöpfung mit deinen Kunden zu tun? Bitte kein Mimimi, darum geht es nicht. Deine Kunden sind nicht deine Freunde, du hast dich nicht bei denen auszuholen. Das muss ich einmal ganz deutlich sagen, das sehe ich nämlich immer wieder, dass Leute Mimimi auf Social Media machen, egal ob sie über den schlimmen Hundekontakt reden oder so. Dazu ist es nicht da. Nein, dazu ist es nicht da, Punkt. Nutz das, wenn professionell und in diesem Falle auch. Was hat deine Erschöpfung mit deinen Kunden zu tun? Naja, wenn man erschöpft ist, hat man auch kurze Nerven im Umgang mit dem eigenen Hund. Man ist nicht fair mit dem, man kackt den an, obwohl er es gar nicht verdient hat. Man trainiert nicht mit dem, obwohl man eigentlich müsste. Man macht nicht genug Quality Time mit dem, weil man keine Kraft dafür hat. Also kuscheln mit dem Hund kann einem was geben, aber ich glaube, ein paar kennen das auch. Manchmal ist selbst das irgendwie zu viel. Man braucht mal Zeit für sich. Das heißt, was ihr nutzen könnt, ist dann darüber zu sprechen, ich bin heute echt durch, ich habe so viel To-Dos, ich habe gar keine Zeit für meinen Hund, wie gehe ich jetzt damit um? So, und das kennen nämlich auch alle eure Kunden. Das ist Beziehungsmarketing. Im Grunde ist das auch Content-Marketing, weil ihr natürlich was Wertvolles nach draußen gebt. Beziehungsmarketing, ja, weiß nicht, ist vielleicht so eine Unterkategorie von Content-Marketing. Da kannst du jetzt fragen, wen du willst. Jeder erklärt es anders. Völlig egal. Was aber passiert ist, du zeigst dich menschlich, nahbar und persönlich mit einem Thema, was vielleicht gar nicht so viele offen ansprechen, was aber jeden bewegt. Jeder hat ein schlechtes Gewissen, weil unser aller Leben zu voll ist, unsere Hunde kommen immer irgendwie zu kurz, wir haben das Gefühl, wir werden denen nicht gerecht, geht mir zumindest so, und geht den meisten so, die ich kenne. Und achte halt drauf, das darf nicht zu raumgreifend werden, das darf jetzt nicht, finde ich, über Monate deine Sachen da beschäftigen, aber du kannst es immer wieder sogar als Thema nehmen. Also was dich bewegt als Hundehalter, deine Kunden sind Hundehalter. Das heißt, was dich bewegt, auch wenn du selbstständig bist in der Hundebranche, bist immer noch Hunde, also gehe ich von aus, dass du Hundehalter bist, guck halt, was dein momentaner Zustand für dich als Hundehalter bedeutet und zack, hast du Marketinginhalte, die deinen Kunden beschäftigen und dann wähle das Format, was dir am leichtesten fällt. Wenn es ganz leicht ist, ein Audio aufzunehmen, dann machst du das per Audio, weil du sagst, ich will mich nicht im Video zeigen. Wenn du einfach sagst, Selfie-Video, kein Problem, ich rede ja hier über was, was mir gerade am Herzen liegt, dann machst du ein Selfie-Video. Und wenn es ein Text ist, ist es ein Text.
Das Schöne, wenn wir miteinander sprechen, Tina, ist, dass ich dir keine Fragen stellen muss, weil du es alles schon selber sagst.
Ach so, schön.
Nein, es ist alles super. Ich hätte dich sonst jetzt noch gefragt, weil wir jetzt schon eine recht lange Weile sprechen. Keine Langeweile, sondern eine lange Weile. Und ich hätte dich als nächstes jetzt noch gefragt, ob du noch Tipps hast, wie man mit einer solchen Situation umgehen kann. Und die Anregung, da zu schauen, was bei einem selbst gerade los ist, was die eigene Zielgruppe auch betrifft, halte ich für sehr, sehr wertvoll. Was ich manchmal mache, also das ist jetzt allerdings nicht auf Phasen bezogen, wo es mir richtig mies geht. Also erstmal finde ich ganz wichtig, dass man sich auch erlaubt, mal Pausen zu machen. Und zwar nicht nur Pausen im Arbeitsalltag, sondern auch Social-Media-Pausen zu machen. Und in Sachen professionell sein, ich betrachte unsere Social-Media-Profile eigentlich genauso wie einen Laden, wo wir irgendwelche Produkte anbieten. Und natürlich ist unseren Kundinnen und unseren Followern wichtig, oder wir werden von unseren Followerinnen daran gemessen, wie verbindlich wir mit ihnen sind. Und wenn du dir jetzt vornimmst, eine Pause zu machen, dann ist es total sinnvoll, wenn du deine Leute mitnimmst. Das heißt, du kannst es ankündigen. Du kannst darüber, das wäre jetzt auch nochmal so ein Beispiel, wie du Themen aufgreifst, die vielleicht auch deine Zielgruppe beschäftigen. Du kannst darüber schreiben, wie du Pausen machst. Also, dass du eine Pause bei Instagram machst, weil du zu neuen Ideen kommen musst, möchtest, wie auch immer. Und wie du deine Pause vorbereitest, dass du einen Abwesenheitsassistenten in deinem E-Mail-Programm vielleicht verwendest oder dein Telefon umleitest oder das, den AB besprichst. Das kannst du zu einem Thema machen und ankündigen, dass du in der Zeit von bis Pause machst. Und ich gehe sogar so weit, dass ich in dieser Zeit Instagram komplett vom Handy schmeiße, damit ich mich selber gar nicht verleite, zwischendurch reinzugucken. Wenn irgendwas super Dringendes ist, dann erreichen mich Menschen auch auf andere Weise, wobei ich jetzt auch nicht wüsste, was bei Social Media super Dringendes sein sollte. Aber man weiß es ja einfach nicht. Und genauso kannst du es auch handhaben, wenn du mal einen Tag hast, wo du eigentlich vorhattest, keine Ahnung, Story XY hochzuladen und du merkst, du stehst morgens auf und es ist wieder einer dieser Tage, wo du einfach nicht kannst, weil du Kopfschmerzen hast. Ich mach's dann einfach so, dass ich, weil ich halt feste Posting-Tage habe und meine Leute das auch wissen, ich lade dann morgens eine kleine Story hoch. Hallo Leute, ich bin heute raus, weil ich liege jetzt auf der Couch und muss mich entspannen. So, einfach nur, um zu zeigen, ich nehme das ernst, ich nehme euch ernst, ich bin dankbar, dass ihr da seid, aber ich bin halt auch noch ich.
Da habe ich zwei Gedanken zu. Der eine ist, finde ich geil, also dass du das so machst, weil das wirklich gutes Beziehungsmarketing ist. Ne, du nimmst die Beziehung ernst zu deinen Leuten. Der zweite Gedanke ist, dass die allerwenigsten mitkriegen, dass montags das passiert, dienstags das, mittwochs und am allerwenigsten wissen sogar, welcher Wochentag ist. Also will sagen, wenn du dir selber vorgenommen hast, zum Beispiel jeden Monat oder alle zwei Wochen den Newsletter zu schicken und dann machst du das mal sechs Wochen nicht und dann geht der nächste Newsletter mit, ah, ich weiß, du hast mich bestimmt schon vermisst oder du hast lange nichts von mir gehört. Ich weiß nicht, wie oft dir das schon passiert ist, da habe ich oft gedacht, ist mir überhaupt nie aufgefallen, dass kein Newsletter kam, weil es kaum jemanden gibt, der mir so präsent ist, dass ich die Uhr danach stellen würde, wann der welchen Content rausgibt. Das nun mal so als Gedanken noch dazu ergänzend. Mhm. Ne? Genau, das ist total gut, glaube ich, auch das ernst zu nehmen und gleichzeitig, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Also manchmal geht ja nicht mal so eine kurze Info, wie du es noch bürgert mit, ne? Ich kann heute nicht. Auch das geht manchmal nicht. Dann ist das so. Punkt.
Ja.
Für dich. Einen Punkt habe ich noch. Ich noch einen. Kennt ihr noch Otto? Einen habe ich noch.
Einer geht noch.
Das muss man, glaube ich, über 40 sein. Genau, ich habe noch einen. Und zwar, im Grunde war ja so eine der Leitfragen hier in diesem Podcast, ich bin zu erschöpft, um Marketing zu machen, wie gehe ich damit um? Und wenn man eh schon an der Grenze der Belastung ist, dann fällt einem alles, in dem ich nicht geübt oder in dem ich nicht gut bin, natürlich besonders schwer. Und ich bin immer wieder überrascht, dass Selbstständige glauben, dass diese unternehmerischen Fähigkeiten, wie zum Beispiel gutes Marketing zu machen, das einen Effekt hat. Nicht einfach, ja, ich bin ja auf Social Media und warum kommen denn keine Kunden? Ja, wenn man Social Media nicht gut macht, kommen keine Kunden. Aber ich habe Flyer rausgegeben. Flyer funktionieren nicht. Doch, Flyer funktionieren großartig, wenn es gute Flyer sind. Also es wird immer ganz viel Aufmerksamkeit in diese kynologischen Themen gesteckt. Die unternehmerischen Themen, wie führe ich ein verdammtes Unternehmen? Ja, wie habe ich meine Finanzen im Griff? Wie mache ich Marketing und so weiter? Wie designe ich ein Angebot, was das Herz des Kunden trifft? Und wie verpacke ich das, damit der Kunde das auch mitkriegt? Warum glauben denn so viele, dass das vom Himmel fällt? Das muss man genauso lernen, wie ihr das Handwerk eurer kynologischen Themen gelernt habt. Das ist die gute Nachricht. Das ist alles ein Handwerk. Und natürlich gibt es Menschen, die haben mehr Talent für Marketing oder für Finanzen und andere haben weniger dafür. Das ist auch okay. Du musst nicht in allem perfekt sein. Aber wenn du vorankommen willst, wenn du eine Selbstständigkeit aufbauen willst, die funktioniert, dann musst du gewisse Themen zu einer gewissen Tiefe verstehen, üben und gut in denen werden. Sonst läuft das nicht. Oder du hast so viel Kohle, dass du dir von Anfang an Leute dafür einstellen kannst. Das ist aber fast nie der Fall. Das ist nun mal so. Das heißt, zu glauben, dass man einfach so Marketing kann, das funktioniert nicht. Du musst unbedingt an einem gewissen Punkt, ehrlich gesagt ziemlich früh, also je früher du das hörst in deinem Selbstständigkeitsaufbau, desto besser, Zeit einplanen, Neugier auch und Offenheit. Und nicht, das muss ich ja machen, weil natürlich, ich würde auch lieber gar kein Marketing machen. Und Birgit auch, wir hätten alle gerne, dass uns die Kunden einfach so die Bude einrennen. Ja, passiert aber in der Regel nicht. Also was haben wir gemacht? Wir haben uns zu dem Thema fit gemacht, damit es nicht mehr schwer ist. Heißt nicht, dass es nicht manchmal doch anstrengend ist, ja, aber es gibt schwer und schwer. Es gibt richtig, richtig schwer und ich habe keine Idee und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und wenn du dann nicht in deiner Kraft bist, ist es wie ein Riesenberg, wo man sagt, ich habe keine Ahnung, wie ich den besteigen soll. Wenn du aber so einen kleinen Hügel hast, wo du schon andauernd rumgelaufen bist, jede Ecke kennst, die Bänke kennst, wo man sich ausruhen kann, die Wasserstellen, wo du dir Kraft holen kannst, wenn du einfach weißt, das Terrain kennst, wie mache ich Marketing so, dass es funktioniert, wenn du dir die Fähigkeiten angeeignet hast, dann kannst du das auch ganz, ganz gut auf einem gewissen Niveau beibehalten, auch wenn du eigentlich gerade Pause brauchst, weil du geübt bist und weil du weißt, wie es geht. Aber wenn du das alles dir die ganze Zeit neu erarbeiten musst und keine Routinen hast und in keinem Element wirklich gut bist, ja, dann bricht das natürlich zusammen, wenn man kaputt ist, weil das ist ja anstrengend hoch 10. Ja? Also bitte unterschätzt nicht, dass ihr seid Unternehmer und da geht es nicht nur darum, kynologisch gut drauf zu sein, sondern auch mit den unternehmerischen Themen. Und wenn du dir das aufbaust, dann schaffst du dir ganz viel Erleichterung im Alltag und beugst natürlich auch jegliche Erschöpfung vor, weil es alles nicht mehr so anstrengend ist.
Sehr, sehr wertvoll. Okay. Liebe Tina, ich danke dir sehr, dass du heute hier warst.
Ich danke dir.
Und ich glaube, dass wir beide wahrscheinlich jetzt danach das machen, was wir am liebsten machen, nämlich Pause.
Und Essen.
Und Essen. Und bei dir da draußen, wenn du diese Folge dir angehört hast, auch ein ganz herzliches Dankeschön. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere mitnehmen. Vergiss nicht, im Anschluss an die Folge unten in die Shownotes zu schauen. Da findest du den Plan von Tina, wenn du keinen Bock auf Marketing hast, was du machen kannst. Und ja, denk auch bitte dran, das Glöckchen zu drücken, damit du erinnert wirst an die nächste Folge, die da in 2 Wochen wiederkommt. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.